Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Philipp.
Hallo Daniel.
Philipp, heute fangen wir ein bisschen anders an als sonst. Heute habe ich mir überlegt, wir setzen zuerst so ein bisschen das Thema. Wir setten die Stage, wie man im Englischen sagt.
Da bin ich mal gespannt.
Stell dir so eine wundervolle Landschaft vor. Berge, einen eingefrorenen, riesigen Fluss. Du bist mit Schlittenhunden unterwegs und du reist von deiner Berghütte in die Stadt, um Post abzuholen, gönnst dir einen Whisky in der Bar und dann fährst du wieder zurück. Gefällt dir denn sowas?
Ich sehe vor mir so Nordamerika in den 20ern vielleicht.
Ja. Passt.
Vielleicht ein bisschen früher.
Passt. Dazu kommen wir gleich noch. Jetzt stell dir mal vor, am nächsten Morgen gehst du jagen, du erlegst irgendwie ein Kaninchen oder so ein Eichhörnchen oder irgendwas, was da rumläuft und das grillst du später bei dir in der Hütte und das machst du so den ganzen Winter eigentlich. Ne? Bisschen Whisky trinken, ein bisschen Schlittenhund fahren, vor allem Hundeschlitten fahren.
Schlittenhund fahren ist aber auch interessant.
Ist auch interessant auf jeden Fall.
Ich fahre mit dem Schlittenhund.
Und genau, das machst du den ganzen Winter. Und dann irgendwann mal kommt der Frühling und der Schnee taut langsam auf, das Eis taut auf und es wird so eine wunderschöne grüne Landschaft zeigt sich. Und dann ist irgendwann mal Sommer.
Was du gerade beschreibst, ist der Anfang von Red Dead Redemption 2. Ja. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es ist
das,
so.
Das gut möglich. Tust du auch in Red Dead Redemption Folgendes? Du gehst an den Fluss und holst dir so eine Pfanne und holst dir ein Sieb und fängst an, nach Gold zu suchen.
Geil. Nee, ich bin nicht Dagobert Duck, aber es würde super dahin passen, tatsächlich.
Du sagtest gerade so Anfang der 20er, 1920er nehme ich an, die du gerade erwähnt hast, oder?
Ja, natürlich.
Gemeint hast.
Ja, klar.
Ja, wir sind ein bisschen früher unterwegs. Wir sind nämlich 1885 unterwegs. Mhm. Und du bist der ungefähr 25-jährige George Daynor.
Ein Georgie.
Das ist schon, ich glaube, der dritte oder vierte George, den wir bei Heldenum hatten.
Wir haben sehr viele Georges, ja, deswegen, und wir hatten jemanden, der hieß tatsächlich George.
Ja, denen sind Dinge passiert. Die passieren dir zum Glück nicht.
Passiert.
Du lebst ein entspanntes Leben. Also ein Leben, wo dir keiner irgendwie, oder eigentlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand dich entführt und dir sonstige Dinge antut. Du lebst ein entspanntes Leben in Alaska.
Ah, Alaska. Das heißt, ich bin Goldschürfer in Alaska und finde hin und wieder mal ein Nugget oder sowas und bin dann glücklich und dann gehe ich nach Hause und dann stelle ich mir mein großes Haus mit den Stallungen, wo dann meine Schlittenhunde wohnen und so vor.
Ja, denk eine Nummer kleiner.
Also dass ich auf einem Indianerfriedhof erbaut habe.
Genau. Nein, denk eine Nummer kleiner. Es wird wahrscheinlich kein Anwesen oder sowas sein, sondern eher so eine kleine Hütte. Weißt du, da hast du so ein Bett, da hast du vielleicht einen Tisch, da hast du vielleicht so ein bisschen irgendwie so einen kleinen Ofen drin, wo du es dir schön warm machen kannst, schön muckelig. Aber das ist ungefähr so dein Leben. Du bist unterwegs, bist ein bisschen Goldschürfen und wenn der Winter kommt, dann fährst du ein bisschen mit deinen Hundeschlitten durch die Gegend und lebst eigentlich ein ganz, sagen wir mal, ein bisschen ja abgelegenes, aber schon angenehmes Leben, glaube ich.
Mhm. Schön. Eigentlich total idyllisch.
Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Es war aber nicht immer so. Du bist ungefähr, dazu kommen wir gleich noch, irgendwann um 1860 geboren in North Carolina.
Das ist nicht mehr so idyllisch, glaube ich.
Das ist nicht so idyllisch, aber und
vor allem ganz woanders.
Es ist ganz woanders. Aber wie gesagt, das ist alles so ungefähr. Das mit North Carolina ist auch nicht so ganz sicher. Und auch das mit dem Jahr 1860 ist auch nicht so 100% sicher. Das wird alles so eingeschätzt, so vermutet. Und es ist leider aus einem bestimmten Grund nicht genau nachvollziehbar. Aber dazu kommen wir gleich noch.
Mhm.
Über deine Kindheit wissen wir absolut gar nichts.
Na gut, wenn wir nicht wissen, wann ich geboren bin, wundert mich das gar nicht.
Genau. Was wir, ja, das wissen wir auch nicht, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass du mit so Mitte, ja, nee, eigentlich Anfang 20 nach Alaska gegangen bist. Also ungefähr um 1880. Und Alaska war da seit über 10 Jahren also wenn es wirklich 1880 ist, dann seit 13 Jahren unter US-amerikanischer Kontrolle.
Dass man damals ja, man hat es ja damals, glaube ich, gekauft irgendwann im 19. Jahrhundert, ne?
Genau. Am 30. März 1867 hat Russland Alaska an die USA verkauft. Weil das war eine Kolonie von den Russen und die konnten sie sich einfach nicht mehr leisten. Die hatten ja vorher den Krimkrieg gegen die Osmanen, also die Briten und die Franzosen, kennen wir aus Klebstoff. Und dieser Krieg hat sie, sagen wir mal, finanziell sehr viel gekostet. Und die konnten sich halt, wie gesagt, Alaska nicht mehr leisten. Alaska war schwer zu erreichen und Alaska machte finanziell nur Ärger. Und vor allem hätte man in Alaska...
Damals
machte Alaska nur Ärger. Und vor allem, du musst überlegen, wenn du jetzt im Krieg gegen die Briten warst, und die Briten sind ja in Nordamerika zu der Zeit sehr, sehr groß unterwegs, denn sie sind im Norden Nordamerikas unterwegs. Und es kann ja sein, dass die Briten sich denken, oh, wir könnten mal dieses Alaska einfach mal den Russen wegnehmen.
Ja, es macht ja auch eigentlich viel mehr Sinn, dass Alaska zu Kanada gehört als zu den USA, wenn man das jetzt mal ganz abstrakt betrachtet, einfach nur geografisch.
Absolut, nur Kanada gab es da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
Es war noch einfach britische
Besatzungszone, Kolonie, ne? So gesehen, ja.
Ja.
Und wie gesagt, Russland hatte die Sorge, dass die Briten sich einfach das Stück Land da wegnehmen, was halt, wie du schon sagtest, geografisch sehr nah an denen dran ist. Da liegt zwar ein riesiges Gebirge zwischen, sagen wir mal, dem russischen Alaska-Gebiet und dem britischen Gebiet, aber wie gesagt, die Russen hätten es wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, wenn die Briten hergekommen wären und gesagt hätten, unsers.
Da werden damals ja wahrscheinlich auch nicht viele Menschen gelebt haben, nehme ich mal an.
Ja, da waren viele so Ureinwohnerstämme und halt vereinzelte Leute, die halt irgendwie sich da verlaufen haben gefühlt, ne? Naja, was die Russen nicht wussten, 93 Tage später, nachdem ja Alaska an die Amis verkauft worden ist, ist die Verfassung von Kanada in Kraft getreten.
Ah, Zufall.
Ganz krasser Zufall. Und damit hatte das Gebiet, was dann Kanada wurde, eine gewisse Unabhängigkeit von der Krone, von der britischen Krone. Natürlich keine echte, weil da die Monarchie immer noch, ne, immer noch...
Ist ja bis heute so.
Bis heute so, genau. Aber dennoch, die hatten halt eine Eigenständigkeit. Und das Interessante war, die Briten hatten gar kein Interesse an Alaska. Die wollten einfach nur klare Grenzen zu den Russen. Aber wie gesagt, die Russen wussten es nicht und haben sich gedacht, okay, sollen sich die Amis damit rumschlagen, wenn sie es ja haben wollen. Und die Amis haben sich gedacht, ey, Alaska wäre ein tolles Tor nach Asien. Damit können wir halt auf den asiatischen Kontinent, handelspolitisch, militärisch und vor allem die ganzen Naturreichtümer, die es in Alaska gibt. Ne? Die ganzen Pelze, die Fische, das Holz. Alles geil. Und es gab diese Meldungen von Menschen, die darüber berichtet haben, dass es dort Gold gibt. Man müsse nur die Flüsse durchsuchen.
Also, was ich bemerkenswert finde, ist, das gehört zu Russland und die Russen haben das nicht mitgekriegt, aber die Amis.
Die Amis wissen ja, wo die ihre Freiheit finden.
Immer da, wo es was gibt.
Immer da, wo es was gibt. Es ist lustigerweise, also die ganzen indianischen Stämme quasi, die dort gelebt haben, die haben Gold zwar, also die wussten, dass es dort Gold gibt, die haben auch davon berichtet, dass es Gold gibt. Den Indianern war das aber eigentlich egal, weil für die Gold ja gar keine Bedeutung hatte, so wie halt jetzt für den Ami.
Ja, ja, klar.
Und die Russen haben sich dafür nicht interessiert, nicht weil sie das Gold nicht interessant fänden, sondern die haben sich für die Leute dort nicht interessiert, weil die nur gesagt haben, hey, Gebiet nehmen wir ein, gehört uns. Imperialer Kolonialismus im Endeffekt.
Alles egal sonst.
Alles egal sonst. Naja, und auf jeden Fall so ungefähr 10, 13 Jahre später bist du mit Pfanne und Sieb unterwegs und machst genau das, was die Russen hätten machen können, wenn sie sich dafür interessiert hätten oder was die vereinzelten Amis wie eben du, dann auch angefangen haben zu machen, und zwar Gold schürfen. Und du schürfst Gold im Bereich des ganzen Yukon Rivers. Der Yukon River ist dieser riesige Fluss, der sich von Alaska bis nach Kanada zieht, oder halt andersrum, wenn man von der Quelle ausgeht. Und das bedeutet, da ist extrem viel Gold, wirklich arschvoll. Aber zu dem Zeitpunkt wissen es nicht viele, und wie gesagt, nur die, die mit den Ureinwohnern in Kontakt stehen, die kriegen davon Wind. Und für dich... Also, wie gesagt, du scheinst einen guten Riecher gehabt zu haben, vor allem einen frühen Riecher. Und du bist schon da und du schürfst und du sitzt da schon zu dem Zeitpunkt auf einem Haufen Gold.
Das ist doch gar nicht so schlecht.
Das ist absolut nicht schlecht. Vor allem, du bewegst dich so ein bisschen entlang des Flusses und dass du halt über die Jahre so ein bisschen auf dich ins kanadische Gebiet bewegst und dort anfängst, dein Gold zu schürfen. Wichtig bei den ganzen Goldschürfen ist, dass man sogenannte Claims hat. Sagt dir ein Claim irgendwas?
ein Anspruch darauf, dass man da schürfen darf. Also die Schürfrechte, glaube ich, ne?
Genau. Du musst quasi als Erster in einem Gebiet Gold gefunden haben. Und sobald du das Gold gefunden hast, musst du zu einem sogenannten Recorder gehen, laufen, fahren, wie auch immer. Und der Recorder lässt dich quasi registrieren. Du musst also Fähnchen abstecken. Und da, wo die Fähnchen sind, du stellst so ein Viereck aus Fähnchen und sagst, okay, das ist meins. Dann rennst du mit dem Goldklumpen zum Recorder. Der Recorder sagt, jo, ist Gold. Jo, ist viel. Jo, hier hast du einen Zettel. Dann heißt es, irgendwie in der Meile so und so vom Yukon River darfst du jetzt alleine, also du hast das alleinige Recht, dort zu schürfen.
Was aber auch komisch ist, oder? Weil Gold entsteht ja nicht einfach. Das wird ja den Fluss runtergespült. Das heißt, je weiter oben du bist, desto mehr Gold müsste da sein, oder?
Ja, dazu kommen wir auch noch ein bisschen gleich.
Okay.
Wie ich sagte, ne, du bewegst dich quasi von Osten nach Westen. Du bewegst dich so von dem
Alaska. Nee, von Westen nach Osten.
Ja, natürlich, Entschuldigung, vom Westen nach Osten, genau. Bewegst dich von Alaska Richtung Kanada hoch. Und du steckst immer wieder Claims ab, weil du immer was findest. Dann läufst du zum Recorder, du reitest zum Recorder oder du schlittenhundest zum Recorder. Das Problem ist, deine Claims werden in dieser Zeit halt unbeaufsichtigt. Weil du bist ja Alleingänger.
Klar, ich bin ja nicht da. Und ich darf ja nur alleine da schürfen. Außer ich hätte natürlich Leute, die das für mich machen.
Genau, die hattest du aber nicht. Und vor allem, was du hattest überall diese Fähnchen ausgesteckt. Ich finde vom Prinzip her, du findest Gold, du steckst 4 Fähnchen hin, schreibst deinen Namen drauf, dann läufst du irgendwo hin, um dich registrieren zu lassen. Das kann mehrere Wochen dauern, bis du da hingeritten bist, im Sommer, wohlgemerkt. Sonst, wie gesagt, über diese ganze Schneegeschichte, Eis und so weiter, ist natürlich halt nochmal ein bisschen komplizierter.
Klar.
Dann bist du nach mehreren Wochen wieder da und deine Fähnchen markieren quasi, die sind das X auf der Karte für alle anderen.
Ja klar, weil hier gibt es Gold.
Genau.
Schaut her, hier gibt es Gold. Es gehört euch zwar nicht, aber es gibt es. Es ist quasi wie Fort Knox, wenn man die Tür offen lässt.
Genau. Und du hast dir das auch schon so ein bisschen gedacht, so, ach kacke, du musst irgendwie schneller zum Recorder. Und du bist ja...
Bulldozer bauen.
Nee, du hast das Glück, du hast ja mittlerweile ein bisschen Goldstaub angesammelt, vielleicht auch schon ein paar Nuggets, ne? Also je nachdem, was du alles ausgegeben hast und nicht. Damals gab's, also Gold war die Währung halt, Punkt. Ist halt nun mal so gewesen. Und du hast dir gedacht, ey, ich bin ein reicher Mann, was ist mit dem Boot, was ist mit dem Dampfschiff quasi, das den Yukon River hoch und runter fährt?
Es musste passieren. Es musste passieren. 17 Minuten in der Aufnahme. Was ist mit dem Boot? Es kommt, natürlich. Was ist mit dem Boot? Ja, was ist denn mit dem Boot? Ich stelle mir so einen geilen alten Schaufelraddampfer vor.
Exakt das. Du nimmst dein ganzes Gold, weil ich meine, du kannst es ja auch nirgends liegen lassen.
Nee, ist klar. Ich muss es ja immer mit mir rumschleppen. Oder habe ich kein Haus?
Sogar wenn du ein Haus hättest, du lässt dein Haus unbeaufsichtigt. Also es ist immer das Problem, egal wo du hingehst, du lässt alles unbeaufsichtigt. Und es gab ja auch keine Banken, wie wir sie kennen, dass du hättest das alles anlegen können, weder in Kanada noch in Alaska. Das bedeutet, dein Reichtum in Form von Goldstaub und Nuggets wird von deinem Revolver beschützt. Und beides ist in deiner Hosentasche, egal wo du bist.
Mhm.
Also du nimmst alles, was du hast, du steigst aufs Schiff und deine Reise geht los. Und was machen Schiffe bei Heldendum grundsätzlich immer?
Entweder bilden sie eine Brücke oder sie sinken.
Letzteres. Das Schiff geht unter und dein Gold gleich mit. Du verlierst dein Täschchen, natürlich, wo auch immer dein Gold drin hattest. Du verlierst...
Ja, aber dann muss ich einfach nur mich weiter unten wieder hinstellen und wieder schürfen.
Potenziell schon, aber das ist da im Yukon River, wo du untergegangen bist mit dem Schiff, da ist es ziemlich tief und das hätte es überall hin
verstehe.
Hinfließen lassen können, hintreiben lassen können, so.
Hintreiben, ja.
Das Problem ist, auch deine Nachweise über deine bisherigen Claims sind einfach alle weg, weil du hattest alles irgendwie zusammengepackt in deinen Taschen, ist alles verloren gegangen. Du rettest dich aber. Du schaffst es irgendwie, dich zu retten. Und du rettest aber auch einen Hund.
Jetzt komm, ja, now we're talking.
Du rettest einen Hund und der merkt auch, okay, du hast ihn gerettet, er bleibt bei dir. Also der merkt so, okay, eine Verbindung entsteht zwischen dir und dem Hund.
Mhm.
Und er denkt sich, alles klar, ich bleib jetzt bei diesem George.
Das ist aber nett.
Ja, absolut. Also ihr seid ein...
Kleines Haustier ist immer super. Und der kann dann meine Dokumente in so einem Fass um seinen Hals immer mittragen.
Du wirst dich gleich wundern. Du wirst dich gleich wundern.
Okay.
Du kommst aus dem Wasser und ärgerst dich über deinen Verlust. Du hast eigentlich alles verloren, aber du hast einen neuen Freund dazu gewonnen.
Einen Freund fürs Leben gefunden. Die wahren Goldnuggets sind die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben.
Exakt das. Und apropos auf dem Weg, du denkst dir, okay, ich habe jetzt meine Dokumente über die Claims verloren, aber die bei dem, also der Recorder weiß das ja, der kennt ja deinen Namen, der kennt ja diese Orte, der kann ja mir diese Dokumente ja neu ausstellen, denkst du dir.
Ja, der hat doch auch sicherlich selber ein Verzeichnis.
Genau. Also, du bist ja
eh... Hab ich denn einen Ausweis oder irgendwie sowas?
Ich kann dir nicht sagen, wie das damals funktioniert hat, wie du dich ausgewiesen hast.
Ja, verstehe.
Aber jedenfalls, du kannst ja deine Claims wiederholen, im Endeffekt. Du kannst dir die Dokumente über die Claims ausstellen lassen, deine Lizenz so gesehen, die Orte, an denen du schon aktiv warst, kriegst du alles eigentlich wieder neu. Also, du gehst zum Recorder mit deinem Hundi, ihr geht da hin. Du sagst, ich bin der und der, wir kennen uns doch, ich war letzte Woche, vielleicht letzten Monat, vielleicht letztes Jahr bei dir, bla bla bla, gib mir mal die Dokumente nochmal neu. Ich habe da zwar was Neues entdeckt, aber da muss ich jetzt wieder nochmal hin, da muss ich wieder Gold holen, wir kommen nochmal wieder. Lange Geschichte, wir sehen uns in ein paar Monaten. Und du gehst wieder nach Hause zu deinen Claims, zu den Claims, die halt für dich relevant sind, weil manche hast du schon ausgeschürft, manche halt eben nicht. Und als du an einem deiner Claims ankommst, da siehst du einen Karren und du siehst Menschen und diese Menschen kommen dir nicht bekannt vor. Und die sind da fleißig am Rumschürfen.
Das ist aber nicht so nett. Das ist aber so nicht abgesprochen.
Nee, absolut nicht.
Jetzt ist die Frage, was bin ich denn für ein Charakter? Bin ich Kollege Schnürschuh, der jetzt da direkt reinrennt und die Leute da fertig macht? Oder bin ich Diplomat?
Eher Letzteres. Du sprichst sie drauf an. So, hallo, das ist mein Claim. Und du schaust die an und dann schaust du in den Lauf der Revolver.
Ja, das dachte ich mir nämlich ganz genau.
Das sind sogenannte Claim-Jumper. Claim-Jumper sind eben Leute, die suchen sich Claims, warten, bis die Leute weg sind und schürfen dort Gold. Und die sind meistens bewaffnet.
Tja, ich stelle mir das als sehr einfaches Verbrechen vor, weil ich glaube, da in so Flüssen laufen nicht viele Polizisten rum.
Gar nicht.
Und 24 Stunden irgendwo an so einem Fluss sitzt ja auch keiner.
Es gibt die Royal Mounted Police, die da durch die Gegend rumreitet, aber ne, die können ja nicht überall sein. Naja, jedenfalls es entwickelt sich ein Streit, ein sehr einseitiger Streit, weil du streitest dich mit denen, die zeigen dir...
Die Argumente sind klar verteilt.
Genau das. Und du bist denen quasi unterlegen, weil wie denn auch? Ne? Also du alleine gegen mehrere Leute, das wird nicht funktionieren.
Ich habe einen Hund.
Du hast einen Hund, aber der Hund ist, der hält sich ein bisschen zurück. Der beobachtet das aus der Ferne. Naja, die Leute, was soll ich sagen, die Leute entnehmen dir dein Hab und Gut, was du jetzt wieder dabei hattest. Also quasi Dokumente über deine Claims.
Jetzt haben sie die Claims.
Die entnehmen dir die Dokumente und das restliche Gold, was du noch irgendwo irgendwie hattest oder auch eben nicht. Und sie schließen dich in einer Höhle ein.
Oh, das ist aber ganz schlecht.
Das ist ganz schlecht. Die schließen dich in diese Höhle ein und lassen dich zum Sterben zurück.
Das ist auch ganz schlecht. Aber das ist so etwas, das verstehe ich nie. Knall die Leute doch direkt ab. Es ist doch viel besser, einfach jemanden direkt abzuknallen, als ihn irgendwo in einer Höhle zu verstecken zum Sterben.
Ich meine, du kannst ja jemanden erschießen und die Leichen in die Höhle stecken.
Ja, ganz genau. Am Ende, und dann kann auch keiner davon erzählen, dass du das gemacht
genau.
hast. Also, Mord.
Ja.
Daumen hoch.
Naja, du bist in dieser Höhle. Die ist irgendwie verschlossen, ich weiß nicht wie. Wahrscheinlich so ein riesen Felsen.
So ein Stein davor
genau.
geholt.
Genau, und nach 3 Tagen kommst du wieder raus. Nein, du warst Jesus. Nein.
Jesus, Reinkarnation von Jesus. Ich glaube übrigens, ganz kurze Frage off record.
Ja.
Ich erinnere mich an die große Geschichte, die du damals seit Jahren geplant hattest, weswegen Sebek für dich Assassin's Creed 3 spielen musste.
Ja.
Sind wir da?
Nein, das war Oak Island.
Ach, das war Oak Island. Ja. Guck an, okay.
Das war Oak Island.
Weil da sind wir ja nicht so weit von entfernt, theoretisch.
Tatsächlich, ja, wir bewegen uns in diese Richtung, aber werden dort heute nicht ankommen. Wobei, wer weiß.
Okay.
genau, nee, du bist auf jeden Fall in dieser Höhle und du bist kurz vom Hungertod, du bist kurz vor Sauerstoff, Knappheit, wie auch immer. Dir geht's nicht gut. Aber du hörst ein Tapsen und ein Schnüffeln und ein Bellen.
Ah, der Hund ist da.
Der Hund ist da, er hat dich gefunden und er gräbt sich irgendwie in diese Höhle rein und rettet dein Leben.
Er ist tatsächlich so ein Berner Sennenhund.
Der Hund ist da, um dir zu helfen. Der Hund ist da, um dir seine Pfote zu reichen, um dich quasi rauszuholen aus diesem Loch.
Aber das ist aber ein starker Hund, wenn er das kann.
Das ist der beste. Das ist der beste Hund. Der Hund rettet dich, du kannst diese Höhle verlassen und du fliehst mit dem Hund. Und auf der Flucht, da stolpert ihr über diese kanadische Royal Mounted Police. Und du erklärst ihnen die Situation. Du weist darauf hin, dass man dir dein Claim wegnahm, dass man deine Dokumente weggenommen hat. Und natürlich sagen die, ja, ey, kann ja jeder erzählen. Ne? Vielleicht bist du ja ein Claim-Jumper und erzählst, dass jemand, der rechtmäßig einen Claim abgesteckt hat und beim Recorder recorded hat, vielleicht versuchst du ihn gerade wegzunehmen.
Ja, aber das lässt sich doch super leicht nachprüfen beim Recorder.
Das ist richtig, aber bist du zum Recorder mit
der total bescheuerte Lüge.
Ich bin voll bei dir, aber wenn du erst wieder 3 Wochen zum Recorder reiten musst, dann wieder zurück, dann ist das Ding wieder ausgeschürft.
Ja, okay. Aber also die US-amerikanische Goldschürf-Infrastruktur ist halt auch einfach scheiße ausgebaut. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen.
Also hier sind wir mittlerweile in Kanada, aber ja, nordamerikanische Goldschürf-Infrastruktur.
Ach so, wir sind nicht mehr in Alaska, wir sind in Kanada jetzt. Okay.
Ja. Naja, jedenfalls, ich bin voll bei dir, ne? Du könntest es bei Recorder prüfen lassen, du könntest vieles tun, aber du hast deinen treuen Begleiter dabei und er ist nicht nur ein Lebensretter, sondern auch offensichtlich ein Dieb. Denn er hat deine Dokumente dabei, sagt die Geschichte.
Okay, das kommt jetzt ein bisschen überraschend.
Ja, aber er ist der treueste aller Begleiter.
Ist überliefert, dass der Hund irgendjemanden zerfleischt hat?
Nein, das ist nicht überliefert. Was überliefert ist, dass die Royal Police sagt, ja okay, da steht dein Name drauf auf dem Dokument, da steht der Claim, den Berg runter, also gehen wir da mal jetzt hin. Und die Royal Mounted Police, die Royal Mounted poliziert drum und es sind am Ende ein paar tote Claimjumper und das Ding gehört wieder dir.
Okay, also die haben jetzt genau was gemacht? Die haben die einfach erschossen?
Es ist eskaliert.
Okay, weil ich hatte gerade kurz überlegt, ob die da schon tot lagen, was für meine Zerfleischungstheorie gesprochen hätte. Aber okay, die Lage ist eskaliert.
Die Lage ist eindeutig eskaliert.
Ja.
Und ja, der Claim wird an dich übergeben und du lebst halt dein Leben ganz normal weiter, schürfst deinen Scheiß an deinem Claim und wirst immer und immer und immer reicher.
Das ist schön. Ich sehe tatsächlich Dagobert Duck vor mir.
Und du lebst einige Jahre immer noch dort und bewegst dich weiterhin so Richtung Osten, immer wieder ein Stückchen, immer wieder ein Stückchen. Und es kommt der 16. August 1896. Mhm. 2 Indianer und ein weißer Händler sind auf Fischfang am Klondike River. Und Klondike ist so ein Nebenfluss von dem Yukon.
Man kennt ihn. Das ist ja der berühmte Gold Rush-Ort.
Genau. Sie finden ein Goldnugget. Einen dicken Goldnugget. So einen dicken Goldnugget hast du noch nicht mal gesehen in deinem Leben. Mhm. Sie melden den Claim an, es spricht sich in der Gegend rum und alle in der Gegend wollen dann plötzlich zu Klondike.
Klar, aber ist ja schon geclaimed, ne?
Ist schon geclaimed, zumindest dieses Stückchen, aber ne, der Klondike, also der Fluss an sich, der Nebenfluss ist ja auch lang. Mhm. Und auch da wollen alle Leute hin und wollen diese ganzen Claims haben. Und du denkst dir so, boah, ist ja natürlich auch so eine Sache, ne? Es ist jetzt ein Boom, es sind richtig viele Goldschürfer, alle aus der Gegend, alle, die schon da sind in der Gegend am Yukon, wollen alle zum Klondike. Und du hast da schon ein paar Claims am Klondike, du hast ein paar Claims generell in der Gegend und du guckst dir das erstmal alles an. Du schürfst da deinen Scheiß und guckst dir das Ganze, du guckst dir die Situation einfach mal an. Und dann kommt irgendwann mal der Sommer 1897 und alles taut auf, die Wege sind wieder offen. Und die Leute, die vor Ort sind am Yukon, die Leute, die am Klondike sind, die können jetzt potenziell wieder die Häfen erreichen, wo die Schiffe nach Seattle und nach Frisco fahren.
Ah, ja, verstehe.
Und diese Zielorte werden angefahren. Diese Zielorte werden angefahren von Leuten, die mit den dicken Nuggets in die USA fahren, also quasi in das Hauptland USA. Die kommen in Seattle an, die kommen in San Francisco an und es verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die komplette USA im Klondike. Am Klondike gibt's Gold. Und 100.000 Menschen machen sich auf den Weg.
Jetzt frage ich mich, also ich frage mich das wirklich, hat das früher auch schon so funktioniert, dass quasi man hat Gold gefunden und der Goldpreis ist dann in den Keller gegangen? Weil eigentlich ist ja genau das, was passieren würde, oder?
Es gab keinen Preis an sich zu der Zeit, zumindest da oben nicht. Da oben war, alles wird mit Goldstaub bezahlt. Also klar, da gab es ja eine Währung irgendwie. In
ja, klar, aber je mehr Gold es gibt, desto weniger kriegst du natürlich für deinen Goldstaub.
Das ist richtig.
Weil es gerne mehr Gold gibt.
Potenziell schon, aber ich glaube tatsächlich, dass das noch nicht so geregelt war, dass es hätte was, also dass da was hätte so richtig hart einbrechen können.
Mhm, okay.
Jedenfalls, 100.000 Leute machen sich auf den Weg und die wollen alle dahin. Und die machen sich auf die Reise. Und auf dem Weg, bis die nach Kanada kommen, bricht wieder der Winter irgendwann mal an.
Ja, das dauert natürlich.
Und die meisten davon, die unterwegs waren, die hatten absolut keine Ahnung, worauf die sich einlassen. Von den 100.000 erreichen 30.000 Klondike.
Oh.
Der Rest bricht entweder die Reise ab oder stirbt auf dem Weg. Ist halt nun mal so.
Ich meine, gut, da muss man natürlich durch Kanada, durch den Süden Kanadas, da gibt es natürlich Bären und was nicht alles.
Ja, ne? Alleine schon der Weg quasi, weil das ist alles sehr bergig dort, ne? Da musst du mit Schlitten hoch und runter, da musst du...
Das sind auch die Rockies, ne? Glaube ich.
Oh, das weiß ich gar nicht. Habe ich ehrlich gesagt gar
Je
nicht...
Je nachdem, von wo du kommst, ja. aus den USA.
Ja. So oder so, du kommst meistens, also es gab so zwei Ports, zwei Häfen, die du erreichen konntest, erstmal mit dem Schiff. Aber von da aus musstest du ja trotzdem irgendwie da hinkommen. Und gerade im Winter, ey, Feierabend. Aber du bist ja schon da. Und du schürfst da dein Gold. Und du claimst hier und da noch ein bisschen was. Aber als die 30.000 Leute ankommen, sind das für dich nicht 30.000 Mitbewerber. Es sind nicht 30.000 Leute, die dir irgendwas wegnehmen können. Es sind 30.000 Leute, die potenzielle Kunden sind, die deine Claims vielleicht kaufen könnten.
Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie man aus dem Bums ein Geschäftsmodell machen kann. Ne? Ich war schon bei Vermietung, dass man sagt, du bezahlst mir eine Pachtgebühr und dafür darfst du hier schürfen, dass du die Schürfrechte quasi weiterverkaufst, weil wir sind ja zwar jetzt nicht in den USA, aber wir sind ja in USA-Mentalität.
Absolut.
Das heißt, wie kann ich das Maximum an Kohle rausholen aus der Nummer?
Absolut.
Und ich war bei Vermietung, bei Verkauf war ich nicht, ich würde nicht verkaufen. Ich würde erst verkaufen, wenn ich merke, hier läuft nichts mehr.
Ja. Also der Punkt ist, in der Zeit, wo die Leute unterwegs waren, also als die angekommen sind, war es eigentlich auch schon vorbei.
Ja, aber die Sache ist ja vor allem die, wieso, also der Verkauf bringt ja jetzt auch gar nichts mehr, weil die Leute, die kommen, um Gold zu schürfen, wollen ja reich werden. Das heißt, die bringen ja nicht unbedingt Geld mit.
Das ist richtig, aber du hast eh schon einen Haufen Gold in deiner Tasche. Du kannst dir eh schon eigentlich von der Kohle potenziell, die du mit diesem Gold verdienen könntest, wenn du es verkaufen würdest auf dem Festland USA, ey, da könntest du 10 Leben dir leisten und du denkst dir, komm, ich verkaufe nur den restlichen Scheiß, weißt du, ich lasse mal so paar Leute irgendwelche Claims machen, die sollen ein bisschen schürfen, sollen mir das Gold geben, können sie meinen Claim haben, tschö. Und du nimmst quasi das nächste Schiff nach San Francisco.
Ah, unsere Stadt, wir kennen sie gut. Also ich geh dann da weg.
Du gehst da weg. Du gehst nach San Francisco, lässt Kanada und Alaska hinter dir.
Mhm.
Und du kommst in San Francisco an und denkst dir so, du hast Unmengen an Gold. Ich hätte jetzt Bock auf eine Villa.
Ja klar, hätte ich auch. Villa in Frisco kann man machen.
Villa Frisco. Du baust Villa Frisco und hast ein tolles Leben.
Ende der Geschichte.
Ende der Geschichte, würde ich sagen. Aber wir müssen weiterkommen und wir kommen zu einem Kanon-Event.
Oh.
Zu einem Kanon-Event in Heldendum Staffel 4.
Was haben wir da in San Francisco?
Erinnerst du dich an Marvin Leroy, dem Mann, der den Zauberer von Oz möglich gemacht hat?
Ach, dunkel, ja.
Er war als Fünfjähriger 1906 in San Francisco und...
Ah, der große Brand.
Nicht der große Brand, das große Erdbeben.
Das große Erdbeben, genau das war es. Es war kein Brand, es war ein Erdbeben. Ja, ich erinnere mich.
Am 18. April 1906 gibt es ein riesiges Erdbeben, welches mal wieder ein Klebstoff für Heldendum geworden ist.
In der Tat.
Wir hatten schon den Klebstoff 1851, jetzt ist es 5.12 Uhr am 18. April 1906. Ein Erdbeben der 7,9 Stärke auf der Richterskala erschüttert die Stadt.
Scheiße.
Alles geht dem Bach unter, alles wird zerstört. Der kleine Merwin wird aus dem Bett geschüttelt und geschüttet und nicht gerührt. Er überlebt und auch du bist in dieser Stadt zu dem Zeitpunkt und auch du wirst durchgeschüttet um 5.12 Uhr. Aber du schaffst es gerade so, das Haus zu verlassen, als das Erdbeben extrem schlimm wird und deine Villa stürzt ein.
Tja, das war mal meine Villa. Ich hoffe, ich habe nicht schon wieder all mein Gold da drin gelassen und bin schon wieder pleite.
Alles, was du hattest, hast du verkauft gehabt vorher an Gold, dass du halt Kohle hattest. Und die Kohle hast du gehortet zu Hause.
Natürlich.
Und die Villa ist eingestürzt.
Aber 1906 gab es doch schon Banken. Kann mir keiner erzählen.
Du warst kein Fan von Banken offensichtlich. Gott. Jedenfalls, die Villa ist eingestürzt. Es ist einfach komplett alles Asche. Alles ist Asche. Deine Villa ist Asche. Dein Reichtum ist Asche. Und deine Dokumente, die dein bisheriges Leben und dein Erfolg beweisen, verschwinden in der Ruine.
Ich habe aber auch, also es ist ein Stück weit Doofheit, aber es ist auch ein bisschen Pech.
Ja, schon. Der Punkt ist, es bleibt kein Fetzen von irgendeinem Dokumenten über, ja? Es ist, als ob es dich nie gegeben hätte. Als ob du nie am Yukon gewesen wärst, als ob du nie reich gewesen bist, als ob dieses Leben noch nie gelebt hättest. Du bist 46 Jahre und fängst von null an.
Ach Gott. Das heißt, back to Yukon.
Das lohnt sich nicht mehr.
Back to Klondike.
Das lohnt sich nicht vorbei, mehr. Ne? Du bist zu alt. Der Gold Rush ist, da ist zwar noch im vollen Gange irgendwie, aber du wirst da keinen Fuß mehr fassen. Und du bist halt 46 Jahre alt.
Und ich habe da auch meine ganzen Claims nicht mehr.
Und du hast deine ganzen Claims nicht mehr. Und du denkst dir so, boah, es wäre eigentlich ganz schön, Geld zu haben, ohne was dafür machen zu müssen, so passives Einkommen.
Ach was, ja, das wäre schön.
Das wäre schön, ne?
Das Problem ist, dafür musst du ja irgendwas besitzen.
Genau. Aber du denkst dir so, wo kann ich das beste passive Einkommen machen? Wo und wie?
Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir andere Podcasts befragen, die sich ja sehr gerne mit diesen Themen auseinandersetzen. Also, Heldendum Finance Bro könnten wir nochmal als Spin-Off machen vielleicht.
Ja, vielleicht brauchen wir gar keinen Spin-Off für. Wir gehen jetzt an die Wall Street.
Ah, ja, aber ich brauche doch auch Geld, um mir eine Aktie zu kaufen.
Das ist richtig. Das ist richtig, aber dazu kommen wir noch. Du musst erstmal überhaupt da hinkommen. Du musst nach New York und du bist in San Francisco.
Das stimmt.
Und du schaffst es irgendwie dahin. Zu der Zeit hast du mehrere Möglichkeiten, dahin zu reisen.
Habe ich den Hund noch eigentlich?
Von dem Hund ist keine Rede mehr. Ich glaube, er ist zurückgeblieben. Aber es sind auch viele Jahre vergangen. Also ich glaube, er ist,
ist auch lange her. Das genau. Stimmt.
Jedenfalls, du möchtest jetzt irgendwie nach New York gehen und du schaffst es auch. Du hast mehrere Möglichkeiten. Zu der Zeit kannst du mit dem Schiff reisen. Also quasi einmal den Pazifik runter, komplett bis zu der südlichen Spitze Südamerikas, zu Kap Horn und dann den Atlantik wieder hoch zu New York. Und
dann wieder hoch.
Reise dauert 3 Monate.
Ja, glaube ich. Gibt es nicht eine Eisenbahn?
Eisenbahn wäre möglich, aber dazu kommen wir gleich noch. Wir waren jetzt gerade bei 1906. Du kannst ja natürlich auch einfach ein paar Jahre warten, wenn du es denn wüsstest. Einfach so ein bisschen mit kleineren Jobs irgendwie übers Wasser halten und Geld verdienen. Und wenn du bis 1914 gewartet hättest, wäre der Panama-Kanal eröffnet worden und du wärst in 3 Wochen angekommen.
Ja, und so langsam aber sicher gibt es dann doch auch Flugzeuge, oder?
Nee, Flugzeuge sind noch kein Thema tatsächlich. Da noch nicht. Also
jetzt für den Passagier.
Für den, sagen wir mal, Typen, der kein Geld mehr hat. So, man muss ja sagen, verstehe, wie es ist, ne? Genau, oder halt, wie du schon sagtest, mit dem Zug. Zug quer durch die USA, das würde gehen. Es ist nicht nur eine Eisenbahnlinie, sondern ich glaube 7 oder sowas, die du hättest nehmen müssen nacheinander. Du wärst aber dann innerhalb von einer Woche in New York angekommen. Und wie gesagt, ich vermute, deine Reise hätte nicht nur eine Woche gedauert, sondern mehrere Wochen, weil, wie gesagt, irgendwo hinfahren, Gelegenheitsjobs, um wieder für ein Ticket Geld zu sammeln und wieder hinfahren, dann wieder Gelegenheitsjobs und so weiter und so fort. Und vor allem, du brauchst ja auch noch Geld, um an der Börse überhaupt einsteigen zu können. Das heißt,
ja, das ist richtig.
Du kommst eigentlich nicht drum rum, irgendwo zu jobben.
Ja gut, was kann ich?
Was es halt gibt. Gäbe es da McDonald's, hättest du bei McDonald's gearbeitet.
Ja, verstehe. Aber also ich habe dann so irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Hühner gehütet oder gehäutet.
Es ist nicht überliefert. Es ist gar nicht überliefert. Es ist nur klar, du hast Geld und du hast den richtigen Riecher bei der Wall Street. Mhm. Du bist quasi Wolf of Wall Street deiner Zeit.
Oh, okay. Also ich weiß Bescheid.
Du weißt sowas von Bescheid. Und du machst,
bin so ein Guru.
Du machst so viel Kohle an der Wall Street. So viel Kohle. Du bist einfach ein reicher Sack auf einmal. Oder mal wieder.
Schon wieder.
Du hast Geld, du hast Besitz und vor allem, du hast Frauen.
Ah, Ja, die, also, das ist ja ein bisschen zu billig jetzt eigentlich ja. schon, aber ja.
Sie ja, es ist halt, es ist 1900 irgendwas.
Wolf of Wall Street halt.
Wolf of Wall Street, genau. Aber es, wie gesagt, du hattest Frauen, aber es gibt eine. Es gibt die eine, die besondere. Es gibt Florence. Und ich meine, du bist George, sie ist Florence, hatten wir bei meiner letzten Episode auch schon. Du warst George, sie war Florence.
Ja, stimmt.
Bei denen lief es nicht so gut, bei euch lief es aber großartig. Ihr gefällt euch, ihr liebt euch, ihr heiratet.
Fantastisch. Wirklich fantastisch. Endlich funktioniert mal was. Endlich gibt es mal Leute, die ein ganz normales Leben, also bis auf dadurch, dass sie, also außer dem Fakt, dass er dreimal reich und dreimal arm geworden ist, bisher ist das Leben noch okay.
Das Leben ist super. Es ist super, es läuft so gut. 24. Oktober 1929.
Ah, Black Friday.
Schwarze Donnerstag.
Ah, Donnerstag, Entschuldigung.
Erster Donnerstag.
Black Friday war, glaube ich, ein bisschen später dann.
Es ist, nach dem Donnerstag ist einfach der Start der Weltwirtschaftskrise, der Börsencrash. Ey, in den Tagen zuvor schwanken Aktienkurse extrem. Die ganzen Leute, auch die inklusive, überlegen, verkaufen wir, verkaufen nicht. Alles geht den Bach runter. Und von einem Tag auf den anderen einfach nichts mehr ist irgendwie wert. Gar nichts mehr. Es ist nichts mehr wert. Und ich kann nicht sagen, in welchem Verhältnis du gelebt hast, ob du, ich denke, damals hast du Besitz gehabt, irgendwelche Hypotheken oder sowas vielleicht auch schon alles bezahlt, ich kann es dir nicht sagen. Jedenfalls, du musst, um deine Schulden überhaupt zu bezahlen, musst du alles verkaufen, was du hast.
Mhm. Das heißt, ich habe schon wieder nichts.
Du hast $7.
Aber ey, es sind $7 mehr, als ich beim letzten Mal hatte.
Du hast $7 und du bist 70 Jahre alt oder fast 70, du bist 69.
Ja, aber weißt du was? Ich habe das Mindset.
Ja.
Ich habe das Mindset. Ich bin Hustler, ich bin Grinder, ich bin Sigma. Heißt das so?
Ja. Ich nicke einfach und sage ja. Und vor allem, du hast Florence. Und Florence hat dir ihre Liebe und ihre Treue geschworen. Und sie bleibt bei dir.
Ich habe Florence, ich habe $7 und ich habe das Mindset.
Und vor allem, weil du das Mindset hast, überlegst du am selben Abend noch, ne? Du denkst dir, scheiße, ich muss jetzt mein Haus verkaufen, um die Schulden zu bezahlen. Ich muss das Haus am nächsten Tag verlassen. Und ich habe $7. Und du überlegst, was ist der nächste logische Schritt? Wie komme ich weiter im Leben? Wie komme ich wieder an ein Leben, welches mir mit fast 70 Jahren gerecht wird? Und du denkst,
okay.
Und du denkst.
Also ich habe schon Golf. Nein, ich habe Gold geschürft und ich habe den Aktienmarkt unsicher gemacht. Also mir fallen eigentlich nur noch zwielichtige Dinge ein.
Es ist ein bisschen einfacher als das, als alles, was du bisher gemacht hast, denn was dir zuerst passiert ist, dass du, also ich meine, wie gesagt, du bist schon ein alter Mann und du denkst so richtig hart nach, so man sieht so richtig deine Adern quasi sich dich vorher vorzeigen, weil du so hart nachdenkst.
Erinnere mich an das Meme.
Genau das. Und du überlegst, wie du dein Leben wieder aufbauen kannst und du bist durch das Nachdenken so erschöpft, dass du einschläfst.
Für immer.
Nein.
Und dann kommt ein Vogel und will auf meinem Kopf eine Schildkröte knacken.
Du schläfst vor Erschöpfung ein und dann passiert es. Du bekommst Besuch. Es ist nicht irgendein Landlord. Es ist kein Geldeintreiber. Es ist ein Engel.
Es ist...
Philipp, es ist ein Engel.
In welchem... Also jetzt im übertragenen Sinne oder im echten Sinne?
Du bekommst eine Vision von einem Engel.
Ja, endlich! Endlich wieder Visionen! Geil! Endlich sagt mir mal jemand wieder im Traum, was ich zu tun habe. Das hatten wir lange nicht. Ich bin sehr glücklich.
Der Engel sagt zu dir, geh nach Vineland. Geh nach Vineland, New Jersey. Dort werden wir uns wiedersehen.
Ah, ja, Mensch. Und?
Am nächsten Morgen erzählst du Florence von der Vision. Sie sagt,
und die sagt, du bist bekloppt, Junge.
Wahrscheinlich schon, aber sie hat dir, also durch dick und dünn hieß es, ne?
Ja.
Ihr packt eure Sachen.
In diesem Fall eher dünn.
Und es geht nach Jersey. Und
okay.
Der Engel hat explizit gesagt, geh nach Jersey.
Also zu Fuß.
10 Tage.
Aber das ist ja, glaube ich, dann nicht so weit, ne?
10 Tage. Das sind, ich glaube, 112 Meilen sind es.
Das... Mit dem Auto ist das nicht weit, aber zu Fuß natürlich.
Bedenke noch, du hast $7. Und ihr müsst essen und ihr müsst schlafen. Schlafen kann man irgendwo im Busch.
Essen kann man auch irgendwo aus dem Busch.
Das kann man auch. ihr gebt auf der, das ist, ich meine, es ist Oktober, ne? Es ist fast November, ja doch, fast November.
Ja, ist schon schwierig.
Ist schon schwierig, aber egal. Ihr gebt auf dem Weg $3 aus und kommt nach 10 Tagen in Vineland an.
Was muss ich, also ich muss mir das was sagen, Vineland?
Nein. Es ist einfach ein sumpfiges Dorf, vielleicht nicht Dorf, aber es ist ein Städtchen, sumpfiges Städtchen in New Jersey.
Ich überlege gerade, weil so wie diese Geschichte bisher läuft, würde ich jetzt vermuten, ich baue da irgendwie Disneyland hin oder irgendwie sowas. Oder krieg
eine
richtige Hammeridee.
Du bist auf dem richtigen Weg.
Die da dann passiert und werde da irgendwie, oder ich baue die Playboy Mansion oder irgendwie
sowas. Du bist absolut auf dem richtigen Weg.
Baue ich da Disneyland hin?
Dazu kommen wir noch. Du, erstmal bist du sehr erschöpft. Du bist sehr erschöpft nach den 10 Tagen. Du
musst wieder schlafen, da kommt der Engel wieder.
Exakt das. Und diesmal mit der Botschaft: Es gibt in Vineland ein bestimmtes sumpfiges Grundstück. Kaufe es.
Natürlich. Mit meinen $4 kann ich das locker stemmen.
Du tust genau das. Du erkundigst dich in der Gegend nach freien Grundstücken und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Grundstücke, aber es gibt genau eins, was exakt $4 kostet.
Es gibt tatsächlich ein Grundstück für $4.
Dieses.
Das hätten, glaube ich, heute auch viele gerne.
Dieses Grundstück, du guckst es dir nicht mal an. Du sagst, alles klar, will ich. Und du bekommst die Papiere und du kriegst die Adresse. Florence und du, ihr geht dahin und es ist einfach nur Brachland und ein Schrottplatz.
Ey, immerhin.
Und gut, es ist ein Schrottplatz. Wie gesagt, auf dem Schrottplatz ist halt Schrott. Alte Autos, Schrott. Reifen, Müll, alles. Und da steht auch ein alter Van. Und in diesem Van ist genug Platz, wo ihr hättet schlafen können. Also, ihr macht euch dran und ihr baut diesen Van so ein bisschen um und baut daraus eine Bleibe.
Und Schremper, würde man heute dazu sagen.
Und ihr baut generell ziemlich viel aus dem ganzen Nichts, denn ihr habt ja keine Kohle und ihr müsst irgendwie unterkommen und ihr müsst vor allem was essen. Also kommen die Fähigkeiten aus alten Tagen zugute. Du fängst an zu jagen.
Oh, zu jagen? Wieso aus alten Tagen habe ich mal jagen gelernt?
Du hast ja ganz am Anfang in Alaska und in Kanada musst du ja irgendwie über die Runden gekommen sein.
Ach stimmt, da habe ich ja autark gelebt.
Genau.
Stimmt.
Und du jagst halt alles, was es da in der Nähe gibt. Frösche, Eichhörnchen, Kaninchen.
Frösche?
Fische.
Interessant.
Also Angeln halt oder beziehungsweise vielleicht auch mit so einem Schrottspeer.
mit so einer Autoantenne.
So ein bisschen Fallout 1 irgendwie.
Ja, sehe ich.
Alles, was die Natur hergibt. So, und es geht euch gar nicht so schlecht eigentlich. Also ihr kommt zurecht mit diesen Jagen und Sammeln und Leben und
einfach Jäger und Sammler im 20. Jahrhundert irgendwo mitten in den USA.
Ja, aber es funktioniert. Und es geht euch, wie gesagt, gar nicht so scheiße. Und irgendwann, ein paar Tagen, Wochen, Monate später, kann ich dir gar nicht sagen, aus heiterem Himmel, mitten in der Nacht, kommt dein alter Freund wieder. Der Engel.
Oh, ja.
Und der Engel sagt, George, ich bin mit dir zufrieden, du hast alles gemacht, was ich dich gebeten habe, aber ich habe noch eine einzige weitere Bitte. Baue einen Palast. Baue einen Palast aus dem, was um dich herum ist.
Ich war, in meinem Kopf war gerade, baue die Arche Noah. Baue einen Palast aus allem, was um dich herum ist.
Exakt das.
Gastown.
Pass auf, der Engel, der hatte zweimal recht. Er sagte, geh nach Vineland und er sagte, kauf das Grundstück. Wieso sollte es dieses Mal anders sein? Der Engel weiß, was gut für dich ist.
Absolut.
Also machst du dich an die Arbeit. Und wir hatten irgendwie, ja, so Dezember 29, vielleicht Januar, vielleicht Februar 30 und man hört erstmal von dir nichts mehr.
Na gut, ich bin alt, ich soll einen Palast bauen, ich muss ja nirgendwo hin, weil ich kann mir ja nichts kaufen.
Kurz vor Heiligabend 1932 bist du wieder da, für uns relevant. Und ich schicke dir jetzt einfach ein paar Bilder und ich würde dich bitten zu beschreiben, was du siehst.
Okay. George Dana, Originator, Designer and Builder, Palace Depression. The strangest house in the world. Vineland, New Jersey, USA. Finde gut, wie genau die Ortsangabe ist. Und daneben sieht man einen Mann, der so ein bisschen aussieht wie, also ich finde vom Frisurenstil her ein bisschen Karl Marx.
Mhm, absolut.
Aber rote Haare, Und dann trägt er so ein Hemd und eine Hose und Schuhe und hat etwas in der Hand, was ich glaube einfach nur ein Stock ist mit Schatten. Es sieht aber aus wie ein Hockeyschläger.
Es könnte auch ein Hockeyschläger oder vielleicht ein Golfschläger sein.
Ja,
ich
genau.
Meine, du, es hieß, nimm alles, was um dich herum ist. Und auf dem Schrottplatz findest du alles.
Könnte man auch einen Hockeyschläger finden. Dann das zweite Bild. Originator and Builder. Palace Depression Vineyard. Vineland. Man erkennt da wenig auf diesen Bildern, aber es sieht aus wie, ja, so ein aus, es sieht schon aus wie ein Haus, aber mit sehr viel so Türmen und Zinnen und Durcheinander einfach.
Es kommt noch eins.
Ah, Palace Depression, Vineland, New Jersey, USA. George Dana, Originator, Designer and Builder. Also wir haben einen relativ schönen Garten und dann so eine Zufahrt und dann haben wir hier so ein kleines Häuschen, was aussieht wie eine Pickelhaube. Und dann haben wir ein Haus und da sind ungefähr 14 Milliarden Türme drauf, kleine Türme drauf. Und dann ist da noch so ein Tor mit einer Brücke. Und natürlich unser gutes altes Star-Spangled Banner.
Natürlich.
Ja, natürlich.
Das, was du siehst, das sind Postkarten und Werbemittel, die du erstellt hast, um die neueste Attraktion New Jerseys zu promoten. Oder wie du es nanntest, das größte Stück Originalität, das je in der Geschichte der Menschheit hervorgebracht wurde.
Oh, das ist, kleiner hatten wir es nicht.
The Palace of Depression. Das ist der richtige Name.
The Palace of Depression.
Ein Symbol.
Bedeutet das, übersetzt das Gleiche, was es
ja
heute bedeuten würde?
Ein Symbol der Hoffnung, um zu zeigen, dass die große Depression zu überwinden sei und dass die einzige wirkliche Depression eine Depression des individuellen Einfallsreichtums ist.
Also im Prinzip haben wir hier einen Mann, der war reich, also erst war er arm, dann war er reich, dann war er arm, dann war er reich, dann war er arm, dann war er reich, dann war er arm und dann war er der erste Mensch, der sich eingesetzt hat für Mental Health Issues.
Kann man so sagen? Es ist tatsächlich, ich würde noch nicht mal als Depression Mental Health Issue in die Richtung gehen, sondern tatsächlich die große Depression, die nach dem Börsencrash kam.
Ja, klar, das ist der Aufhänger, aber wenn er da sagt, die wirkliche Depression ist die individuelle Depression.
Ja, gut, stimmt auch.
Dann geht das schon in die Richtung.
Ist so ein bisschen beides von beiden.
Es ist beides von beidem und es ist, wie ich finde, durchaus treffend.
Ja.
Das ist schon interessant, aber wieso, also gibt es eine Erklärung für die ganzen Türmchen?
Der Engel hat gesagt, baue und du hast gebaut.
Okay, es war in meiner Vision.
Es war in deiner Vision. Florence und du.
In meiner Depression Vision.
Depression Vision. Florence und du, ihr habt den halben Sumpf gerodet und habt eine riesige Konstruktion gebaut. Alles aus Flaschen, Bettgestellen, Schlamm, Schrott, Autoteilen, Glas, Ziegeln und alles, was euch in die Hände fiel. Ein Palast mit Bögen, mit Kuppeln, mit 18 Türmen.
Oh, nicht schlecht.
Und es ist wirklich alles aus Müll.
Und nebenbei nicht nur Mental Health Issues angesprochen, sondern auch noch Recycling erfunden.
Absolut, also
Kreislaufwirtschaft.
Ja.
Das ist die Vergangenheit und die Zukunft, Freunde. Das ist jemand, der ist über die Generationen, über die Jahrhunderte Vorreiter.
In jeglicher Hinsicht.
Vielleicht sind Menschen, die so aussehen wie Karl Marx, auch einfach alle irgendwie
Eine Wiedergeburt,
die sind auch alle auf ihre Weise kreativ.
Ja. Du, nicht jeder, also vielleicht sind es ja alles irgendwie Vordenker in irgendeiner
Art. Aber die dürften sich überschnitten haben, oder? 1800, obwohl 1860, ich könnte es gar nicht auswendig sagen.
Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Jedenfalls, 25. Dezember 1932, du eröffnest die Attraktion für die Öffentlichkeit und verlangst 25 Cent pro Eintritt.
Und naja, das ist ja schon mal mehr, als ich auf dem Konto hatte vorher.
Ja, absolut. Und das Ding zieht Gäste ohne Ende an. Du und das Palace of Depression bekommen immer mehr Aufmerksamkeit. Du bietest den Besuchern an, mehr Jungfrauen zu sehen.
Oh, das habe ich mir aber ausgedacht. Oder ist jetzt plötzlich hier H2O oder wie diese Serie damals hieß?
H2O, ich erinnere mich. Nee, wir kommen dazu gleich noch. Die Besucher können in seinen sogenannten Knockout Room sich einen Bowlingball auf dem Kopf fallen lassen, um ihre Sorgen zu vergessen.
Mhm. Das ist sehr schlau. Ich glaube, du hast dann nämlich neue Sorgen, nämlich
Schädelbasisbruch, meinst du?
Besonders großen Schmerzen.
Du hast einen Wunschbrunnen. Du hast sogar eine eigene Radiostation.
Oh, ach guck mal, das ist also wirklich Klebstoff heute.
Ja, das ist Klebstoff 2. Ich verlinke mal so einen kleinen Kurzfilm. Ich würde jetzt auch im Podcast nicht auf den eingehen, aber ich würde dich bitten, da immer ein bisschen durchzuklicken. Und dann kannst du das gleich kommentieren, einmal ganz kurz, sodass wir das natürlich alles wieder rausschneiden. Naja, jedenfalls, das ist The Palace of Depression.
Es sieht auch ziemlich depressiv aus. Er hat irgendwelche Sägen noch hängen und irgendwelche Fleischerhaken.
Alles, was man kriegt.
Das ist ja wilder Shit. Aber er hat einfach einen Freizeitpark gebaut. Und ich habe gesagt, er baut Disneyland. Das ist ja wirklich gar nicht weit
voneinander entfernt. Ich sag ja, du warst nicht weit weg. Und vor allem, wie gesagt, du hast 150.000 Besucher empfangen zu der Zeit. Das war 1938, dieser Film. Man sagt dir nach, dass du sogar bis 500.000 Besucher hättest, also empfangen hast, angeblich. Aber wie gesagt, 38, läufst da rum, machst eine Tour. Es ist quasi MTV Cribs.
Ja, ist es. MTV Cribs in den 30ern.
Und ich sag mal so, diese Aufmerksamkeit, die macht was mit dir. Du entwickelst eine Art Sucht. Weil
nach Aufmerksamkeit oder nach der Kohle?
Es stehen ständig Leute bei dir und hören sich deine alten Geschichten an. Die hören sich deine Geschichte an aus dem Yukon. Die hören sich die Geschichte an, wie dein Haus zerbrochen ist.
Zusammengekracht ist.
Und Es ist nur die Sache, dass diese Geschichten immer irgendwie anders erzählt werden. Und diese Geschichten erstmal gar nicht da waren. Am Anfang hast du irgendwas völlig anderes erzählt. Und dann wurde da später dann die Geschichte um Alaska daraus und um den Hund und um den Schiffsbruch und um das San Francisco Erdbeben. Irgendwie entwickelt sich eine Art Mythos um dich herum, der vorher nicht da war.
Verstehe. Das heißt, das war alles, diese ganze Geschichte war erstunken und erlogen.
Möglicherweise.
Wurde er zwischenzeitlich auch noch 7-mal vom Blitz getroffen vielleicht?
Vielleicht.
Wäre ja möglich.
Also es sind viele Geschichten erzählt worden in dieser Zeit von dir. Wir wissen natürlich nicht, also wir kennen natürlich nicht alle. Das ist jetzt im Endeffekt alles, was ich bis dato erzählt habe, bis auf den Aufbau von Palace of Depression, ist tatsächlich alles von dir erzählt worden. Es gibt keinerlei Nachweise darüber, dass das jemals passiert sein soll.
Mhm. Also es gibt auch nicht bei den Leuten, die damals die Schürfrechte verwaltet haben oder sowas, noch irgendwelche Nachweise.
Niemand darüber hat jemals was von dir gehört.
Verstehe. Das erklärt einiges.
Der Hund, der die Dokumente gestohlen hat, nachdem er dich gerettet hat. Oder davor.
Aber, da muss ich sagen, die Geschichte muss ja schon sehr kohärent sein, wenn ich jetzt denke, das logischerweise ist das Nächste, was er macht, ein Freizeitpark.
Das passt.
Also, er hat sich gut in seine Audience hineinversetzt.
Komplett. Also, es hat gepasst. Es hat gepasst.
Weißt du, am Ende ist das so wie heute Instagram, wo Leute, die quasi einmal irgendwie bei New York vorbeigefahren sind, direkt sagen, ich bin auf du mit den Brokern.
Ja, ja. Also, die sind alle Wolf of Wall Street.
Sind alle Wolf of Wall Street.
Naja, wie gesagt, du wirst süchtig nach dieser Aufmerksamkeit. Es entstehen Sendungen über dich, es entstehen Postkarten, dein Palast wird von Reiseführern hervorgehoben. Ne? Also das heißt, wenn man nach New Jersey fährt, es gibt so Karten, du kennst diese typischen alten Karten, wo immer so bestimmte Orte hervorgehoben wurden. Ne? Und dann Palace of Depression ist quasi so ein kleines Icon irgendwo hingemalt, dass es dich gibt, dass es euch gibt als Paar. Und eben halt auch den Palast. Wobei die Frau von dir, die Florence, irgendwie sieht man sie nie. Du erzählst immer, dass sie dir geholfen hat, ihr habt euch kennengelernt und alles schön. Aber irgendwie hat sie keiner gesehen bis dahin.
Die gibt's gar nicht?
Zu dem Zeitpunkt ist es definitiv unklar.
Okay, also niemand hat sie jemals gesehen. Aber auch da muss es doch auch eine Heiratsurkunde geben und sowas. Sowas wissen doch Standesämter.
Dazu kommen wir noch.
Auch in den USA, auch zu dieser Zeit.
Dazu kommen wir noch. Du nennst dich selbst den meistfotografierten Menschen der Welt.
Oh, das glaube ich nicht.
Ich kann mindestens von einem Foto, also ich bin mir sicher, dass es ein bestimmtes Foto gibt. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber wie gesagt, da bin ich mir sicher. Du wurdest verhaftet 1939 wegen Körperverletzung und Freiheitsentziehung.
Oh,
da hat man bestimmt ein Foto von dir gemacht.
Das ist aber komisch.
Und dann überlege ich mir, okay, du bist fast 80 Jahre alt. Wer lässt sich von dir verprügeln und entführen?
Goldschürfer.
Ich glaube tatsächlich, du hast im Palast einfach irgendwo eine Tür zugemacht, die ist jemandem vor die Nase geflogen und die ist dann zugefallen und dann hat man das so ein bisschen aufgebauscht, wer weiß.
Das wäre ja auch lustig.
Und dann...
Das ist ja so, wie wenn dich jemand mit einem Messer angreift und es dir in den Rücken sticht und du dann verhaftet wirst wegen unerlaubtem Waffenbesitz.
Ja, das ist ganz gut, glaube ich. Mit der Zeit werden es ein bisschen weniger Besucher.
Na gut, waren jetzt alle schon mal da.
Genau, die waren alle schon mal da und du denkst, ja, ich kann vielleicht neue Leute anlocken, wenn ich den Preis von 25 Cent auf 5 Cent runtersetze. Okay. Und es kommen ein paar Leute und du kriegst ein bisschen wieder Geld rein. Also es reicht zum Leben, aber es ist kein Reichtum. Mhm. Und dann wird es ein bisschen ruhig um dich nach einiger Zeit, bis du 1948.
Ach du liebe Güte, da bin ich dann ja wohl schon 88.
Du bist 88 Jahre alt.
Zumindest behaupte ich das.
1948 wirst du verhaftet, weil du Abflussrohre gestohlen hast.
Ja gut, das passiert mir häufiger.
Braucht es wahrscheinlich einen neuen Kamin oder sowas im Palace.
Da habe ich natürlich Abflussrohre gestohlen.
Hast du Abflussrohre? Alles klar. Verfahren wird eingestellt, man hat sich geeinigt. Du hast die zurückgegeben.
Ja, klar.
Im Jahr 1950, du bist 90 Jahre alt, angeblich, hast du 20 Gerichtstermine im Laufe des Jahres. Du verklagst deine Nachbarn wegen allerlei Sachen. Es ist nicht deklariert, weswegen, aber du machst wohl Ärger. Also, weißt du, vorher war MTV Cribs, jetzt ist eher höllische Nachbarn.
Jetzt ist hier Richterin Barbara Salisch.
Ja, das auch. Zur selben Zeit behauptest du, bestohlen worden zu sein. Du hast nämlich in der kubanischen Lotterie gewonnen.
Natürlich.
Und du solltest in New York 1 Million Pesos abholen. Und du fährst natürlich mit einer leeren Aktentasche dahin. Und dann fährst du von Bank zu Bank mit dem Taxi, weil keiner will diese 1 Million Pesos annehmen. Keine Bank möchte dieses Geld annehmen, weil da kommt dieser Mann mit diesem Bart und sagt, hallo, ich möchte 1 Million Pesos hinterlegen. Und die Banken sagen dir, hier, du bist doch verrückt. Das machen wir nicht.
Das ist einfach nigerianischer Prinz, genau. Vorläufer.
Und vor allem nicht in einer Fremdwährung wollen die das nehmen. Also du denkst dir, du nimmst, okay, ich nehme jetzt meinen Koffer und ich fahre jetzt einfach ins nächste Hotel und morgen mache ich nochmal weiter. Und kaum steigst du ins Taxi ein, wirst du von 2 Männern überfallen. Die steigen mit ein, verprügeln dich im Taxi. Ich frage mich, was der Taxifahrer dann gemacht hat währenddessen.
Aber ich stelle es mir sehr lustig vor, wie so in so einem sehr alten Actionfilm, weißt du, so von rechts kommt die Faust, ja. Batsch, 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 von beiden Seiten die ganze Zeit.
Türen gehen auf, Türen gehen zu.
Wie willst du dich sonst prügeln im Taxi?
Ja, wird schwierig. Aber es scheint funktioniert zu haben. Man hat dir deinen Koffer entnommen und die Jungs, die dich überfallen haben, sind halt abgehauen.
Ja, die Geschichte stimmt doch auch schon wieder nicht. Erzähl mir nichts.
Ja, du gehst an die Zeitung und sagst, hallo, guck mal, was mir passiert ist. Und die Zeitungen stürzen sich drauf. Ja, hier, der Dings, der,
Der Depressionmann ist überfallen worden.
Und du sagst der Zeitung, oh, der kubanische Präsident hat sich bei dir danach persönlich gemeldet und entschuldigt.
Ja, das ist sehr realistisch.
Und deine Aktentasche ist in Brooklyn gefunden worden. Die war aber leer und da waren nur Postkarten vom Palast drin. Und die Reportagen, natürlich schreiben die darüber. Also die Zeitungen halt, ne? Das ist,
Ja, klar.
Dann 1952 gibt es den Bericht darüber, dass Männer einer lokalen Kirchengemeinde am Palast vorbeikommen. Sie nehmen Florence mit und sie gehen wieder.
Ja, natürlich. Die Kirche hat meine Frau geklaut. Hallo.
Man spricht dich aber darauf an.
Kümmert euch mal bitte.
Und du ignorierst das völlig. Also du sagst so, ja, ist halt so. Und du fängst an, irgendwelche Haarklammern dir in die Haare zu stecken und trägst plötzlich auffällig roten Lippenstift seit dem Punkt.
Was ich nicht alles erfunden habe. Also auch eine Ikone der mindestens mal Crossdressing-Szene.
Mindestens. Was du aber auch erfindest, also erfinden ist tatsächlich nicht nur im Sinne von, du bist jetzt quasi jemand, der irgendwelche Sachen eingeführt hat, sondern du bist auch generell jemand, der, ja, wie du schon gemerkt hast, höchstwahrscheinlich Geschichten erfindet. Und dein Leben hat so einen ganz seltsamen dunklen Turn plötzlich. 4. Juli 1956, du bist angeblich 96 Jahre alt, ganz USA hält den Atem an. 32 Tage alter Säugling ist von einer Veranda in New York verschwunden. Und das FBI sucht nach Zeugen. Es gibt so einen Erpresserbrief, der in den Kinderwagen gelegt wurde. Und der kleine Peter Weinberger ist verschollen und jemand möchte $2000 haben, weil er sagt, er braucht Kohle.
Ich fordere $1 Million. 2000 klingt heute lächerlich wenig für das Leben eines Kindes, ne? So ist Wahnsinn
eigentlich. Ey, absolut. Jedenfalls, alle bangen um den Jungen, weil, wie gesagt, der ist erstmal ein Tag weg, zwei Tage weg, drei Tage weg, eine Woche weg. Und wie gesagt, 32 Jahre alter Säugling, der ist knapp über einen Monat alt.
32 Jahre alter Säugling.
Tage alt.
Der 32 Jahre alte Säugling ist auch, glaube ich, eine Ikone einer bestimmten Bewegung. Ja. Aber ich glaube,
den brauchen wir heute
einer nicht. Komischen.
Den brauchen wir heute nicht.
Nee.
Jedenfalls alle außer dir machen sich Sorgen um den Jungen, aber du siehst in dieser Entführung eine Chance. Du siehst in dieser Entführung eine Chance, denn du könntest dem Palast ein bisschen Publicity bringen.
Ja, guck mal. Und das ist einfach das Mindset. Wo andere Probleme sehen, sehe ich Chancen. Probleme sind nur dornige Chancen.
Das ist richtig. Ich würde es trotzdem ein bisschen mit Chancen mit Geschmäckle, denn du meldest dich beim FBI und sagst, die Entführer waren bei dir und sie hatten mit dir verhandelt und dann sind sie gegangen. Und das FBI kommt vorbei und sie unterhalten sich mit dir zwei Wochen lang, bis du die heißeste Spur. Bedenke, das sind schon mittlerweile 3 Wochen, nachdem der Junge verschwunden ist.
Ja, verstehe. Also ich binde quasi die Kapazitäten der Ermittler für meine eigene Publicity.
Exakt das.
Das ist dann schon nicht mehr so cool.
Es ist absolut uncool, denn, wie gesagt, das FBI ist gar nicht happy darüber und irgendwann nach 1,5 Monaten macht man einen Handschriftenabgleich, weil natürlich wurde dieses Erpresserschreiben wurde veröffentlicht und irgendjemand meldet sich so, Moment, diese Schrift habe ich schon mal gesehen und tatsächlich, ich glaube, das war bei einem, ich glaube, Autokauf oder irgendwie sowas, hat jemand mit der gleichen Schrift einen Zettel ausgefüllt, wie auch immer, und das FBI findet und überführt den Entführer. Das Problem ist aber, der Junge ist nicht bei ihm. Und der Junge war es nach ein paar Tagen schon nicht. Mhm. Und man hat, wie gesagt, eine Woche hat man den Jungen gesucht, 2 Wochen hat man bei dir verbracht und dann hat man 1,5 Wochen wegen der Schrift irgendwie versucht zu ermitteln. Und man kriegt die Info vom Entführer, 2 Tage, nachdem er verhaftet worden ist, wo er das Kind hinterlassen hat und man findet es dort auch, aber halt leider nicht mehr lebendig. Und wie du dir denken kannst, der Entführer, der kriegt seine gerechte Strafe. Der landet nämlich nach 2 Jahren, da wurde 2 Jahre verhandelt, wegen Mord landet er auf dem elektrischen Stuhl.
Ja, jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass für mich auch unangenehm wird, weil der wird ja gesagt haben, nee, bei dem war ich nie. Und außerdem habe ich ja von mehreren Leuten gesprochen.
Ich schicke dir ein Bild.
Guilty of misleading FBI, George Dana, Operator of the Palace of Depression. Sieht aber mittlerweile auch aus wie Mitte 90, muss ich sagen. Ja, logischerweise. Also ist ja auch richtig so, dass die Behinderung der Verfolgungsbehörden da dann auch bestraft wird.
Du hast quasi potenziell dazu beigetragen, dass ein Säugling gestorben ist, weil man kann, also durch die Behinderung konnte man ihn nicht eher finden. Der Junge ist gestorben. Mhm. Du bist mitschuldig. Und du wanderst für 1 Jahr in den Knast.
Aber dass ich immer noch lebe und Dinge tun kann, aktiv in dem Alter, zu der Zeit.
Ja, du bist, wie gesagt, 1957 ist es mittlerweile. Du bist scheinbar 97.
Aber dass ich sehr alt bin, sieht man schon. Also so ganz geflunkert kann es nicht sein.
Ich glaube, das Alter ist das Einzige, was an dir stimmt. Du gehst auf jeden Fall 1 Jahr in den Knast, kommst 58 raus. Das ist genau der Punkt, wo der Entführer halt auf dem elektrischen Stuhl landet und halt hingerichtet wird. Naja, und du kommst zurück und dein Ruf ist im Eimer und auch der Palast ist im Eimer, weil in dem Moment, wo der Artikel veröffentlicht wird, hier, guilty of misleading the FBI.
Kommt natürlich keiner mehr.
Es kommt A, keiner mehr und B, die kommen, das sind alles Vandalen und die wollen den Scheiß halt runterreißen, weil du, Arschloch, hast potenziell dazu beigetragen, dass ein Kind gestorben ist.
Ja.
Leute sind wütend. Und Leute haben den Palast zerstört. Du findest eine Ruine wieder.
Also, wenn es nicht alles ausgedacht wäre, wäre es jetzt das 5. Mal in meinem Leben, dass ich pleite bin.
Richtig. Und vor allem, du hast Gerüchte gestreut, du hast Geschichten erzählt, du hättest Gold auf dem Grundstück vergraben. Und die Leute haben sich natürlich nicht nehmen lassen, das zu überprüfen, wo du nicht da warst jetzt für ein Jährchen.
Ja, sicher.
So, und das ist halt alles Kacke für dich. Du kommst mit 98 aus dem Knast. Du hast nichts mehr, du versuchst den Ruf und den Palast wieder aufzubauen, so eher schlecht als recht. Und der nächste Zeitpunkt, den wir haben, ist 1962. Du wohnst da immer noch, du bist immer noch im Leben und das FBI klopft an deiner Tür.
Was ist nun los? Haben Sie meine Schiffrechte gefunden?
Das FBI untersucht das Verschwinden eines dreijährigen Jungen.
Und diesmal kommen die von sich aus auf mich zu.
William Jones Jr. ist mit seiner älteren Schwester draußen spielen gewesen. Und die Schwester kam ohne den Jungen zurück. Und man ist bei dir da, um dein Grundstück zu durchsuchen, denn man vermutet die Leiche des Jungen bei dir auf dem Grundstück.
Oh, wie kommt das denn? Und gleich auch noch eine Leiche.
Anonymer Tipp. Vielleicht irgendwie einfach nur aus, du bist ein Lügner und die haben halt keinen besseren, weiß ich nicht, keinen besseren Ansatz.
Mhm, verstehe.
Man durchsucht dein Grundstück, man gräbt es komplett einmal auf links, man findet nichts.
Das überrascht mich jetzt wiederum auch nicht eigentlich. Ja,
trotzdem, ne, man, also dein Ruf ist halt, wie gesagt, völlig im Arsch und das FBI hat ein Auge auf dir, ist halt, es hätte besser laufen können. Und generell hätte es besser laufen können, denn zwei Jahre später, 1964.
Das Leben nimmt auch einfach kein Ende. Nee,
es hört einfach auch nicht auf. Du bist völlig abgemagert und verwirrt auf einer Landstraße. Du weißt nicht, wo du bist, du weißt nicht, wie du hergekommen bist. Man sammelt dich völlig verwirrt ein und bringt dich in ein Armenhaus, weil du hast auch einfach keinen Penny an dir.
Also ich glaube, jetzt geht's dann wirklich zu Ende, ne?
Ja, leider ja. Also was ist, gut, bei 100, du bist 104.
Hat man schon ein bisschen was mitgenommen?
Auf jeden Fall. Sechs Monate lebst du in diesem Armenhaus und dein Gesundheitszustand verschlechtert sich immens, wird immer schlechter und dann wirst du in ein Krankenhaus übergeben, versetzt, verlegt und es geht zu Ende. Es geht zu Ende, du weißt, dass du sterben wirst, du wünschst dir tatsächlich eine Sache, bevor du stirbst, quasi ein letzter Wunsch, dass man dich bitte auf deinem Grundstück in Vineland, da in Palace of Depression, beerdigt.
Okay, geht das so einfach?
Es würde gehen, das Problem ist aber, man hat zwei Sorgen. Einmal dieses ganze, also da kümmert sich niemand um das Grundstück, das würde komplett verweisen, da macht man doch kein Grab. Und B,
ja,
diese ganze Götzengeschichte, weißt du, dieses ganze Leute gehen dahin, um quasi entweder auf dein Grab zu pissen oder dich zu feiern. Das möchte man nicht.
Außerdem ist wahrscheinlich irgendwo noch Karl von Kosel unterwegs, ja. Oder ist der da schon tot?
Karl von Kosel, der war in Kalifornien.
Nee, ich glaube, in den 60ern ist der schon tot.
Ich glaube schon, ja. Ja, jedenfalls, du bist am 19. Oktober im Alter von 104 Jahren scheinbar gestorben, man erfüllt dir nicht deinen Wunsch, man beerdigt dich eingeäschert in ein Armengrab irgendwo in Vineland.
Ja, Mensch. Also, ich wollte sagen, ein bewegtes Leben, aber das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht. Wir wissen es überhaupt nicht. Aber was wir wissen, 1966 taucht eine Florence auf und sagt, hier sind die Papiere von dem Grundstück, ich möchte es nicht mehr.
Also stimmt wohl doch noch ein Teil der Geschichte.
Wer weiß, was sonst noch
stimmt. Wer weiß, was sonst noch stimmt. Vielleicht stimmt alles, vielleicht stimmt nichts, vielleicht stimmt ein Teil. Also, sagen wir es mal so. Ich glaube, bei solchen Geschichten ist immer so ein Teil richtig. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der damals in Alaska war und dann auch in Kanada auch nach Gold geschürft hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann irgendwann nach San Francisco gegangen ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht das Haus, in dem er gewohnt hat, zusammengestürzt ist und er deshalb nach Osten gegangen ist. Das sind alles Dinge, die passiert sein können und ich kann mir vorstellen, dass er das vielleicht mit dem übermäßigen Reichtum und den Überfällen und der eigenen großen Villa, die er hatte, dass er das vielleicht dazu gedichtet hat. Aber ich glaube, dass der grundsätzliche Lebenswandel vom Goldschürfer zum Villenbesitzer, zum Menschen, der irgendwie an der Börse tätig war, dass das schon stimmen kann. Aber vielleicht nicht in der Intensität, in der Achterbahnfahrt, die er es erzählt hat.
Ich könnte es mir halt vorstellen, dass er überall Hausmeister war.
Ja, in sowas, genau.
Zugeguckt hat.
Genau.
Man hat tatsächlich geforscht und ich konnte das jetzt aber nicht bestätigen, aber es steht die These, dass du ein Builder im Englischen, ein...
Du meinst ein Maurer oder sowas?
Ja, sowas.
Ich habe Häuser gebaut.
Aus Philadelphia. Irgendwo, also Maurer aus Philly. Mhm. Sagt man nach, da hat man wohl einen Danor gefunden, vielleicht auch einen George. Wie gesagt, ich konnte die Quelle nicht verifizieren, deswegen habe ich es jetzt nicht unbedingt hier als Fakt darstellen wollen. Ich bin ja nicht George Danor.
Richtig.
man geht davon aus, du warst irgend so ein Philly-Typ, dem es nicht so gut ging, wahrscheinlich am Hafen irgendwo gearbeitet, hast den reichen Leuten zugeguckt und hast dir eine Geschichte ausgedacht. Mhm. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei.
Oh.
Ich hab ja gerade gesagt, 1966 hat die gute Florence ihre Rechte an dem Grundstück abgegeben. Und gleich wurde dieses Grundstück auch als Ruine deklariert. Und die Stadt Vineland kam 1969 und hat die Überreste des Grundstücks komplett abgerissen, alles platt gemacht und sauber gemacht. Und das wurde einfach nur ein Plot. Mhm. So, einfach nur ein Grundstück. Und der Palast war halt weg. 1999, ein Kevin Kirchner oder Kirchner oder wie auch immer er in Amerika heißen würde, in Vineland. Er lebt dort. Er ist dort Bürger und er ist der neue Direktor für Lizenzen und Inspektionen von Vineland. Mhm.
Lizenzen und Inspektionen.
Und Kevin stolpert in einem Eintrag im Grundbuch. Er sieht den Namen Palace of Depression und wird neugierig. Er guckt sich die Dokumente an, er liest sich die Geschichte durch und er beschließt, diesen Bums wieder aufzubauen.
Oh, interessant.
Er sammelt Geld, er sammelt Leute und 2001 gehen die Arbeiten am Wiederaufbau von Palace of Depression los.
Das ist ja interessant.
Kevin baut bis 2021 am Palace of Depression immer und immer wieder, immer so ein Stückchen in seiner Freizeit. Mhm. Er geht nach Hause, isst mit seinen Kindern, keine Ahnung, geht zum Sumpf, zum Schrottplatz, zum Ex-Schrottplatz und baut am Palace rum. Dann kommt Corona. Es erwischt, also Covid erwischt Kevin. Kevin stirbt.
Oh.
Aber sein Sohn Christian denkt sich, ey, mein Vater hat angefangen, da rumzubauen. Seit Ewigkeiten. Ich gucke ihn seit x Jahren zu. Ich mach weiter.
Okay.
Ein Jahr später, Christian stirbt an Leukämie.
Du liebe Güte.
Und dann ist wieder Ruhe. Das war 22. Wir haben 2025, bis vor einem Jahr ungefähr, anderthalb Jahre, ein Jahr, übernimmt eine Gruppe von Freiwilligen dieses Projekt und sie bauen. Und sie bauen nicht nur, sie sind open for business.
Oh, okay.
Touren, Filmsets, Veranstaltungen, alles. Alles, was du dir vorstellen kannst, geht dort. Es ist alles Work in Progress, es ist alles aus Müll, es fällt alles auseinander. Aber die Beteiligten sagen, es geht weiter. Und ein bisschen George lebt bis heute im Palace quasi.
Das ist aber eine tolle Sache. Also es ist natürlich super traurig für die Menschen, die dann versucht haben, es wieder aufzubauen. Aber es ist schön, dass das dann doch noch irgendwie ein Erbe gefunden hat. Auch wenn es alles Wahnsinn war, was da passiert ist. Aber es ist schön, dass es ein Erbe gefunden hat.
Ja, absolut. Also es ist, wie gesagt, es ist also diese Story hätte sie diesen dunklen Turn nicht genommen zum Ende hin, also zum Leben von George, hätte ich gesagt so, ja ey, ein verrückter alter Greis, denkt sich irgendein Scheiß aus und baut da aus Pfandflaschen Türme. Wäre schön, da sind halt diese Dinge passiert, die dann halt eher unschön waren.
Ja.
Aber so an sich ich würde sagen, wenn man sich Bilder vor allem anguckt, ja, sieht halt wie so ein alter, fröhlicher Mann aus, der halt gerne Geschichten erzählt.
Und so sehe ich ihn auch. Also ich kann mir den als Mensch auch durchaus gut vorstellen. So, und ich habe eine gewisse Sympathie dafür. Ich habe aber auch ich habe auch sogar vielleicht, ich will nicht sagen Verständnis, aber ich kann nachvollziehen, wieso er auch das gemacht hat, auf diese Nummer mit dem Jungen aufzuspringen zum Beispiel, weil er einfach gedacht hat, so funktioniert das Geschäft. Aber er hat da eine Grenze überschritten. Aber
ja, absolut.
Ich kann nachvollziehen, woher er kommt in dieser Geschichte. Und ich habe meine Sympathien für ihn.
Ich glaube, da waren bestimmt ein paar Ausrutscher, wie gesagt, Körperverletzung und irgendwie Freiheitsentziehung und irgendwelche Kupferrohre klauen. Ich glaube, es waren ein paar Ausrutscher. Der eine war halt ganz fies. Aber ich glaube, sonst war es, glaube ich, ein sympathischer Kerl.
Und er ist sehr alt geworden.
Angeblich.
Also,
Den
Bildern nachzuurteilen auf jeden Fall. Gerade für die damalige Zeit.
Ich verlinke jetzt noch ein Video, also das musst du jetzt nicht für den Podcast schauen. Ich verlinke ein Video von, ich glaube, vor einem Jahr, wie es dort gerade aussieht. Mhm. Kann sich jeder mal angucken und wer mal in New Jersey unterwegs ist, ihr wisst Bescheid, schickt uns Fotos, verlinkt uns
auf jeden irgendwie Fall.
Auf Instagram. Wir würden uns sehr freuen.
Ja, vielen Dank für diese Geschichte. Ich bin sehr glücklich. Also es ist eine tolle Geschichte und im Gegensatz zum Namen Palace of Depression gehe ich mit einem positiven Gefühl aus dieser Folge heraus und bin ganz froh, dass ich nicht im Müll lebe.
Ja, das wünscht sich, glaube ich, keiner. Auch nicht, wenn man den Reichtum von $7 hat.
Richtig. Und außerdem möchte ich, dass ich meine Socken immer auf Anhieb finde. In diesem Sinne, goodbye.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Heldendumm. Eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk. Mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des History-Telling-Netzwerks. Falls du Heldendumm unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft jede Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendumm.de.